Die Kunst ist frei, zumindest laut dem Grundgesetz. Für einige stellt sich jedoch die Frage, wie lange diese Freiheit noch garantiert ist. Denn mit der AfD ist eine Partei in die Parlamente eingezogen, die ihre völkisch-nationalistische Ideologie auch auf den Begriff der Kunst und Kultur anwendet. Kultur ist für die AfD geknüpft an ein völkisches Konzept, das einer freien, sich entfaltenden und grenzenüberschreitenden Kunst und Kultur widerspricht. Dieses Konzept bringt die AfD nun als drittstärkste Kraft in den Bundestag ein. Ihre kulturpolitischen Vorstellungen beschreibt David Begrich vom Miteinander e.V. als Kulturkampfkonzept.
Die AfD hat so etwas wie ein unausgesprochenes oder vielleicht auch ausgesprochenes Kulturkampfkonzept, mit dem sie in der Öffentlichkeit agiert und das sehr deutlich sagt, alle kulturellen Fragen müssen im Sinne einer vor 1968 Zeit beantwortet werden. Das heißt also, alle Fragen, die mit der Ausgestaltung der Repräsentanz gesellschaftlicher Minderheiten zu tun haben, die mit gesellschaftlichen Experimenten zu tun haben, die mit der Infragestellung von gesellschaftlichen Hierarchien zu tun haben, all das muss aus Sicht der AfD abgeschafft werden und an die Stelle tritt eben eine klare hierarchische Werteordnung, die sich in Schule, Hochschule, Kirche, Gesellschaft überall wiederzuspiegeln hat und die im Grunde genommen ein Gesellschaftsmodell des 19. Jahrhunderts folgt. Und wenn man sich das ein bisschen näher ansieht, dann wird man doch feststellen, dass es hier weit darüber hinausgeht, bestimmte vergangenheitspolitische Aspekte in Frage zu stellen. Die AfD hat eben im Wesentlichen ein national-konservatives Kulturverständnis des 19. Jahrhunderts mit deutlich völkischem Einschlag sozusagen, in dem bestimmte Konzepte aus dem 19. Jahrhundert, was Begriffe wie Volk, Staat und Nation angeht, favorisiert. Und ich glaube, das hat dann auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Frage, welche Ziele verfolgt die AfD in der Kulturpolitik? Und das konnte man ja in der Debatte im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt auch schon ganz gut 2016 verfolgen, als es beispielsweise um die Frage ging, wie sich denn die AfD die Ausgestaltung von Spielplänen bei Theatern und Orchestern vorstellt und was denn das Ziel von kultur- und bildungspolitischen Bemühungen ist. Und wenn da so etwas rauskommt, wie ich sage jetzt mal, eine nationalpolitische Erziehung der Leute, dann weist das eben auch darauf hin, welche Ziele die AfD in der Kulturpolitik vertritt.
Auch den Theatern und ihrem Programm möchte die AfD einen Riegel vorschieben. So spricht der AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider davon, unliebsamen Theatern die Gelder streichen zu wollen. Tillschneider selbst sitzt im Kulturausschuss des Landtags in Sachsen-Anhalt. Und welche Art von Kunst die AfD gerne hätte, schreibt sie auch in ihrem Parteiprogramm. Dort heißt es:
Die Bühnen sollen stets auch klassische deutsche Stücke spielen und sie so inszenieren, dass sie zur Identifikation mit unserem Land anregen.
Diese Idee von einer rein deutschen Kultur ist aber nichts, was die AfD sich ausgedacht hat. Gerade die CSU in Bayern spricht schon lange von einer sogenannten Leitkultur. Im sogenannten Bayerischen Integrationsgesetz wurden Rundfunk und Telemedien zum Beispiel dazu verpflichtet, in ihrem Angebot die Leitkultur zu vermitteln. Wie dieses Vermitteln von Leitkultur aussehen soll oder wie das überprüft werden soll, ist auch nach Inkrafttreten des Gesetzes noch unklar. Und was genau Leitkultur überhaupt sein soll, wird ebenfalls nicht näher definiert. Hierbei tritt der Unterschied zwischen AfD und CSU zutage. Die CSU hat keine klare Linie zum Thema Leitkultur. Die AfD hingegen fordert eine deutsche nationale Leitkultur umso deutlicher, wobei auch bei ihr nicht klar ist, welche Maßstäbe einer deutschen nationalen Kultur da genau angelegt werden sollen. Die beiden Parteien betonen zwar immer wieder, dass ihre sogenannte Leitkultur über Jahrhunderte gewachsen sei, aber jetzt, wo sie einmal da ist, muss sie plötzlich vor neuen Einflüssen beschützt werden und darf sich nicht verändern. Der Intendant des Neuen Theaters in Halle, Matthias Brenner, erläutert diesen Widerspruch in der Idee einer einheitlich nationalen Kultur.
Naja, den muss man vernichten, diesen Begriff. Ne? Leitkultur hat Friedrich Merz vor gut 15 Jahren das erste Mal salonfähig gemacht. Das war sicherlich von ihm noch anders gemeint. Aber gerade der Begriff völkisch taucht natürlich jetzt wieder auf und es wird weitergehen. Ich will wissen, was Orban gerade veranstaltet, dass er im Prinzip der AfD vormacht, wie sie meinen, mit Theatermachern umgehen zu müssen, nämlich sie zu kriminalisieren von vornherein und so. Und ich weiß auch nicht oft, weil sie sagen, es muss wieder eine gute deutsche Kultur her. Ich weiß nicht, worauf sie sich beziehen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann es mal irgendwann eine langlebige, gute deutsche Kultur hat. Sehr, sehr viel deutsches Kulturgut gegeben, was super ist, was toll ist. Und es hat sehr viele Möglichkeiten eines Zusammenlebens gegeben, die mal entworfen worden sind, die auch kurz gelebt werden. Deutsche Kultur, was wollen die eigentlich? Wo wollen die hin? Oder wollen die eine DDR haben? Wenn man so will, wir wollen eigentlich die alte DDR wieder haben, bloß ohne Sozialismus, aber sonst war es doch ganz schön. Also was wollen sie aus dem Nationalsozialismus sich bewerben nochmal neu?
Es gibt eine Art, ein unausgesprochenes und ausgesprochenes Regelwerk oder eine Ordnungsprinzipien oder auch ethische Vorstellungen, die gar nicht jeden Tag neu definiert werden müssen oder in der man sich nicht immer neu versichern muss. Das gibt's natürlich, das bildet sich in der Gesellschaft heraus. Das ist aber gleichzeitig auch einem permanenten Wandel unterworfen. Also das sind keine festgezimmerten Grundsätze, aber die Grundsätze scheinen durch. Man könnte bei uns sagen, es hat mit der Verfassung beispielsweise zu tun. Und in der Verfassung beispielsweise steht ja auch, dass die Kunst frei ist. Das heißt, man beruft einen Intendanten oder eine Intendantin oder eine Museumsdirektorin. Und dann haben die aber in der Ausgestaltung ihrer Arbeit eine Freiheit. Und das ist zum Beispiel was, was jetzt in Frage gestellt wird durch die AfD. Und deswegen muss man das auch wieder zurückweisen.
Das meint Ulrich Kuhn, er ist Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Und von so einem Angriff auf die Kunstfreiheit sieht sich Ulrich Kuhn und sehen sich auch weitere Kunst-, Kultur- und Medienschaffende aktuell bedroht. Aus diesem Grund veröffentlichten sie 2 Tage nach der Bundestagswahl einen offenen Brief. Dieser ist an den Ältestenrat des Bundestags gerichtet. In dem Brief fordern die Kultur- und Medienschaffenden, dass ein AfD-Vorsitz im Kulturausschuss verhindert werden muss. Ulrich Kuhn ist einer der Erstunterzeichner des offenen Briefes der Kultur- und Medienschaffenden.
Also wir haben das natürlich relativ zeitnah entschieden, weil wir die gesamte Ausrichtung der AfD ja kennen und ihren Blick auf die Kultur und die künstlerischen Einrichtungen auch sehr gut einschätzen können und das für riskant und gefährlich halten, wenn eine Partei, die ja im Hinblick auf die Freiheit der Kunst doch eine relativ eine rigide Meinung hat, nämlich eine sehr klare Vorstellung von dem hat, was die Kunst und die Künstler zu leisten haben und die auch eine sehr klare Vorstellung davon hat, wie man gegen diejenigen, die diesem Bild nicht entsprechen, vorgeht durch Streichungen von Geldern. Und die ja insgesamt auch die Vorstellung von so einer extremen nationalen, wenn nicht nationalistischen Kunst hat, dass man das deutlich sagen muss, dass man davor warnen muss, so jemanden den Vorsitz in diesem Ausschuss zu geben.
Das sagt Ulrich Kuhn über die Beweggründe, den offenen Brief gegen einen Vorsitz der AfD im Kulturausschuss des Bundestages zu verfassen. Mit dem Brief wollen die Autoren sicherstellen, dass der Kulturausschuss seiner Aufgabe gerecht werden kann, den Boden für eine freie, vielfältige Kultur- und Medienlandschaft zu bereiten. Der offene Brief wurde in der Befürchtung geschrieben, dass die AfD den Vorsitz im Kulturausschuss übernehmen könnte, denn als drittstärkste Kraft im Bundestag hat die Partei ein Anrecht auf den Vorsitz in einem Ausschuss. Der Brief ist an den Ältestenrat gerichtet, der über die Vergabe der Vorsitze von Ausschüssen verhandelt. Im Ältestenrat sitzen nicht die Ältesten, sondern vor allem die erfahrensten Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen. Die Sitze im Ältestenrat werden nach der Stärke der Fraktionen im Parlament verteilt. Das heißt, die AfD ist nicht nur im Bundestag, sondern auch im Ältestenrat die drittstärkste Fraktion. Sollten die Fraktionen im Ältestenrat sich nicht auf eine Verteilung der Vorsitze einigen können, dann gilt das Recht des Stärkeren. In diesem Fall wäre die AfD als drittstärkste Kraft nach Union und SPD dann auch die dritte Fraktion, die sich einen Vorsitz aussuchen darf. Die Autoren des offenen Briefes vermuten und befürchten, dass sich die AfD in einem solchen Fall den Kulturausschuss aussuchen könnte. Der offene Brief der Kultur- und Medienschaffenden wurde nach seinem Erscheinen medial viel diskutiert. Dabei wurde auch die Kritik laut, dass ein offener Brief nicht ausreicht, um der AfD kritisch zu begegnen. Das meint auch David Begrich vom Miteinander e.V.
Das eine ist ja, einen Brief zu schreiben und davor zu warnen, dass die AfD bestimmte Positionen im Parlament besetzt, was ich für relativ sinnlos halte. Das andere, was ich für relativ wichtig fände, wäre, sich mit den tatsächlich mit den kulturpolitischen Konzeptionen der AfD kritisch auseinanderzusetzen und dem real auch etwas entgegenzusetzen und nicht offene, moralisch empörte, offene Briefe zu schreiben. Ich glaube, so rum sollte die Auseinandersetzung geführt werden.
Die Kritik und das Engagement gegen die AfD muss über offene Briefe hinausgehen. Das meint auch der Intendant des Neuen Theaters in Halle, Matthias Brenner.
Ich verstehe diesen Brief, ich finde auch gut, dass es ihn gibt. Aber ich habe meine größte Angst, dass die Ausgrenzung mit Ausgrenzung der Ausgrenzung beantwortet wird. Und da bin ich anders drauf. Da muss ich sagen, dann bin ich für viel, viel mehr Zivilcourage im Alltag als über parlamentarische Mittel.
Was bleibt, ist die Frage, wie man sich mit der AfD auseinandersetzen sollte, ohne sie zu hofieren, zu ignorieren oder sie zum Opfer der Berichterstattung zu machen. Diese Frage müssen sich Kunst- und Kulturschaffende stellen. Um eine Haltung gegenüber der AfD zu erarbeiten, müssen Kulturschaffende sich zunächst eine eigene Position zur AfD erarbeiten. Das mahnt auch David Begrich an.
Ich glaube, es käme zunächst erst einmal darauf an, dass die Kulturschaffenden begreifen, dass sie von der AfD und der von ihnen vertretenen politischen Strömung in ihrem Selbstverständnis angegriffen werden und sich auch als Angegriffene verstehen müssen und sich also auch in diesem Sinne verteidigen müssen. Ich habe sehr stark den Eindruck, dass Leute, die im Kulturbereich tätig sind, so tun, als ginge sie diese ganze AfD-Debatte nichts an. Ich glaube aber, dass das nicht stimmt, weil die AfD ja nicht nur in der Sphäre der politischen Diskurse tätig ist und dort auch erfolgreich ist, sondern wie wir in den vergangenen Monaten ja gesehen haben, auch in die Sphäre des Kulturellen vorstößt und beispielsweise diese ganze Frage, wie führt man den öffentlichen Dialog mit der AfD, werden sie in Theater eingeladen und so weiter. Das sind ja alles ungelöste Fragen, denen sich meiner Ansicht nach Kulturschaffende oder gerade Kulturschaffende nicht entziehen sollten.
Und auch der Kulturschaffende Ulrich Kuhn sieht das so. Er plädiert als Intendant des Deutschen Theaters Berlin dafür, sich mit der Ideologie und den Konzepten der AfD auseinanderzusetzen.
Sie hat schon einen starken kulturellen, ideologischen Ansatz, das muss man auch so sehen, der sich auf eine Art völkisches, gefühltes Deutschlandbild bezieht. Und ich finde, mit dieser Position muss man sich schon auseinandersetzen. Also man kann nicht nur sagen, das ist doch Unsinn oder Blödsinn, weil diese Haltung, die das Nationale und Nationalistische in den Vordergrund gestellt hat oder für bestimmend gehalten hat, die Haltung hat ja im letzten Jahrhundert auch ja mit dazu geführt oder war hat das begleitet, die Katastrophe des Nationalsozialismus.
Und als Mittel zur Auseinandersetzung beziehungsweise um die eigene Position zur AfD auch nach außen zu tragen, wählt Ulrich Kuhn das Mittel des offenen Gesprächs. Ein sehr umstrittenes Mittel im Umgang mit der AfD.
Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass natürlich das Gespräch eigentlich die einzige Möglichkeit ist, sich direkt zu verständigen, aber auch gewissermaßen zu streiten. Also wer aufhört zu streiten in der Demokratie, hat im Grunde auch die Demokratie schon aufgegeben. Und insofern, finde ich, muss man auch diese Positionen aushalten. Man muss sich ins Verhältnis dazu setzen. Es gibt ja auch ein Publikum, welches dazuhört und dem die einen oder anderen Argumente dann schlüssig erscheinen.
Über so einen offenen Austausch kann vielleicht auch das Publikum erreicht werden, das die AfD wählt, wenn man dieses erreichen möchte. Doch auch diese Frage müssen sich Theater- und Kultureinrichtungen stellen. Für wen machen sie Programm? So versuchte sich beispielsweise der Intendant des Friedrichpalastes, Bernd Schmidt, an dieser Frage. Nach der Wahl der AfD in den Bundestag ließ er verkünden, dass AfD-Wähler und Wählerinnen keine Karten mehr zu seinem Theater erhalten werden. Er wollte sich damit von Rassisten abgrenzen und sein Ensemble schützen. Nach viel Diskussion distanzierte sich der Intendant wieder von dieser Verkündung. Ihm wurde klar, dass Ausgrenzung von Wählern und Wählerinnen nicht der Weg ist, den Kulturinstitutionen gehen sollten, wenn sie versuchen wollen, als demokratische Kräfte demokratiefördernd auf die Gesellschaft einzuwirken. Die Frage, wie Theater mit einem potenziell rechten Publikum umgehen soll, lässt sich auch für David Begrich nicht so einfach klären.
Welche kulturellen Angebote erreichen denn diejenigen, die wiederum für das Politikangebot der AfD erreichbar sind? Diese Frage ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten und muss auch ausdiskutiert werden bei denen, die Akteure von Kultur und Kulturpolitik sind. Das bin ich ja nicht. sondern ich kann nur Mechanismen beschreiben, unter denen Leute bereit sind, der AfD ihre Stimme oder eine inhaltliche Zustimmung zu geben. Und ich glaube, da gibt es durchaus auch eine Aufgabe der Kultur oder der Kulturpolitik, bei Menschen dafür zu werben, die Differenziertheit der Welt wahrzunehmen und nicht nach einfachen Antworten zu suchen, wie die AfD sie vorschlägt, wenn sie so eine nationalpolitische Erneuerung der Kulturpolitik vorschlägt.
Matthias Brenner, Intendant des Neuen Theaters Halle, scheint seine Haltung gegenüber den kulturpolitischen Forderungen der AfD gefunden zu haben.
Natürlich ist politische Positionierung ist Ursprung des Theaters und nicht Anlass. Das ist, hat damit gar nichts zu tun, das ist ein Grundbedürfnis. Deswegen gibt es ja auch immer wieder Probleme. Also was sollen denn meine antiken Vorfahren sagen? Sophokles, Aeschylus, Aristoteles, wenn wir jetzt anfangen, hier uns zu verhalten wie im Milchhof. Heute wird Vanillemilch gebraucht und morgen Schoko. Das machen wir nicht. Also es geht schon um gesellschaftliche Zusammenhänge und da mischen wir uns ein mit unseren Thesen. Gerade unsere Irrtümer sind die besten Freunde als Steine des Anstoßes miteinander. Ich sag mal, in den Streit, in die Debatte und vielleicht auch in manchen Dissens in Konsens zu kommen.
Dennoch, um sich so eine Haltung zu erarbeiten, muss man sich zuerst mit den Inhalten der AfD auseinandersetzen. Ob im Bundestag selbst, im öffentlichen, künstlerischen und auch im privaten Diskurs. Es ist wichtig, die AfD nicht nur als rechts abzustempeln, sondern man muss ihre Inhalte auseinandernehmen und kritisieren. Trotzdem darf man am Ende nicht vergessen, eindeutig Stellung zu beziehen und aktiv zu werden gegen rechte Politik, die Stück für Stück realisiert wird oder realisiert zu werden droht.